Moin an alle auf der Aufnahme. Wir sitzen hier in einer ganz entspannten Runde im G4C-Raum. Hoffentlich seid ihr alle nicht zu sicko oder heute ist ja auch der Sturm. Aber wenn ihr irgendwie krank seid oder sowas, ihr könnt gerne auch in die Gruppe schreiben und dann prayen wir für euch. Genau, wir lassen hier die Aufnahme laufen, wir gucken uns heute zusammen weiter die Markus-Stelle an und reden da ein bisschen drüber. Ihr werdet das ja schon mitkriegen. Genau. Ich bete nochmal. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dich haben als unseren Retter und als unseren Heiland und sogar als unseren Freund und Bruder, Herr. So nennst du uns. Danke. Danke dafür. Und wir wollen dich bitten, dass du die Zeit, die wir hier haben, segnest, dass du auch jeden, der sich irgendwie hinterher die Aufnahme anhört, segnest. Und ob jetzt oder halt zeitversetzt einfach mitten unter uns bist und zu unseren Herzen redest. Amen. Ja, ich mache jetzt nicht einfach eine Andacht. Ich dachte mir, wir können einfach die Textstelle uns angucken und dann reden wir so ein bisschen darüber. Vielleicht wird es so halb eine Andacht und halb so ein bisschen drüber reden. Mal gucken, wie es kommt. Wir sind in Markus 11, Vers 12. Ich lese das mal vor. Markus 11, Vers 12. Der Abschnitt hat jetzt hier die Überschrift: Die Verfluchung des Feigenbaums. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch noch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum: Nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. Das ist nicht das, worauf ich heute wo wir hängen bleiben. Da kommt Markus später nochmal in seinem Bericht drauf zurück. Also können wir uns ja merken für die nächsten Wochen.
Auch ihr auf der Aufnahme merkt es euch
für die nächsten Wochen. Vers 15, darum geht es heute. Vers 15 bis 19. Jesus im Tempel. Markus 11, Vers 15. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben und etwas verkauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen: Heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Ja, also die Tempelreinigung. Darum geht's heute. Und vielleicht seid ihr stutzig geworden. Ich weiß nicht. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so eine unbekannte Story. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Mal schon mal gehört oder gelesen. Aber diese Geschichte: Jesus kommt in den Tempel, sieht, was da los ist, schmeißt die Tische um und sagt das, was er sagt. Wie geht's euch? Seid ihr da irgendwie selber so ein bisschen hellhörig geworden oder so wegen irgendeiner Sache? Verwundert euch da irgendwas?
Es war gesellschaftlich schon ein eher unangemessenes Verhalten.
Ja, ne?
Aber es ist halt irgendwie auch nice authentisch von Jesus. Oder auch cool zu sehen, dass er nicht alles nett diplomatisch machen muss, sondern dass er seine Gefühle da auch zeigen kann.
Ja. Ich finde es krass, weil, also, wenn man an Jesus denkt, mir geht es so, ich denke als erstes immer so an den liebevollen Jesus, an den sanften Jesus, der so, nein, lass die Kinder zu mir kommen. Der zu dem Blinden, der ihn anruft, der ihn anbrüllt von irgendwo hinten und sagt, ey, was kann ich dir Gutes tun? Und hier eine ganz andere Situation.
Ja, ich bin schon gespannt auf die Szene, wenn das bei Chosen vorkommt.
Vielleicht.
Jesus sah einfach aus.
Ich finde, das auch zeigt nochmal, wie das Heilige sozusagen wichtig ist bei Gott und auch Jesus. Also, dass das Heilige auch heilig bleibt. Und der Tempel halt, das Haus Gottes ja sozusagen damals in dem Sinne, ja auch, also sozusagen der Ort, wo die Begegnung mit Gott irgendwie auch stattgefunden hat, irgendwie da war. Und er ist sozusagen wirklich nicht duldet, dass Sünde sozusagen da ist, wo Gott ist, sozusagen.
Ja. Ja, also du meinst, Gott oder Jesus ist der Tempel so wichtig und die Heiligkeit von dem Tempel so wichtig, dass er da so richtig krass durchgreift, dass er das nicht durchgehen lässt. Ne? Und ja, ich finde, das ist vielleicht so irgendwie erstmal das Bemerkenswerte hier an dem Text, dass Jesus eben richtig zornig wird, dass er die Tische umwirft, weil, also das scheint hier eine Sache zu sein, wo er so richtig sauer wird. Und Paula, du hattest das gerade schon so ein bisschen schon mal angefangen, vielleicht so zu überlegen, aber was ist wohl der Grund, warum Jesus so sauer wird? Warum ist das hier die Sache, wo Jesus auf einmal austickt? Also, keine Ahnung, er wird ja jetzt wahrscheinlich sie nicht beschimpft haben mit irgendwelchen Schimpfwörtern oder sowas, aber er sagt Räuberhöhle, er schmeißt Tisch um. Ich habe so mal ein bisschen gegoogelt, was für Bilder kommen, wenn man halt Tempelreinigungen googelt. Und manche haben Jesus auch mit so einer Peitsche oder sowas gemalt. Also übelst krass, so mittelalterlich, das wird er bestimmt nicht gemacht haben. Also er wird jetzt wahrscheinlich hier niemanden verletzt haben oder so. Aber er scheint schon wirklich zornig zu sein, laut zu werden und Sachen umzuschmeißen.
Ich finde das geil.
Fremde Sachen.
Den Pfad, wo dann sogar erwähnt steht, dass er nicht mal jemanden über den Markt rübergehen lässt mit irgendwelchen Dingen. Weil das ist nochmal so eine andere Stufe.
Ja.
Dass dann die Leute hinterherläuft sogar, die irgendwas, also ihn zu ignorieren oder einfach weitermachen.
Da kommt jemand, trinkt sowas an und der so, ey, nicht hier lang gehen. Das ist so, okay, krass. Jetzt ist Jesus ernst. Ja, aber warum ist es ihm so wichtig? Was läuft da so schief, dass Jesus so durchgreift? Was ist der Tempel?
Ein heiliger Ort.
Ein heiliger Ort.
Die Momenten Marktplatz. Aber so. In dem Moment ist es ein sozusagen zu einem Marktplatz, zu einer.
Ja.
Oder in dem Fall, also keine Ahnung, mit Händlern, wenn man sagt, okay, das sind irgendwelche Leute, die auf Ernst irgendwie damit Leute irgendwie ihre Sachen kaufen. Ich meine, sie können es auch woanders kaufen, irgendwie die Opfer, die sie irgendwie da bringen wollen. Aber ich denke mal, dass da auch vieles halt nicht so gut abgelaufen ist irgendwie, was die Händler angeht und so.
Mhm.
Und dass da einfach, also keine Ahnung, wenn da, was stand da noch? Ja, Geld wächst da und so weiter und also, weiß ich nicht, nur irgendwie, wenn man noch so Punkt 4 hat, so am ehesten ginge noch, dass man so da sein Tier kaufen könnte oder so, so ganz so in der Nähe vom Tempel irgendwie. Aber das ist halt so richtig, also dass es halt nicht mehr genutzt wurde, um da einen Ort, ja, irgendwie diesen heiligen Ort zu haben, sondern eben um ja, Dinge zu kaufen und zu verkaufen und Gewinn zu machen.
Es ist halt wie eine Institution geworden, anstatt dass Gemeinschaft und Gnade halt da sind. Also es geht halt um Geld machen.
Ja, es ist auch irgendwie, also Tempel war ja eigentlich so der Spot, also wo wirklich Gott immer da sein wollte und möchte. Und dass das irgendwie so Berührungspunkte hat mit all dem, was in der Welt abgeht, ist eigentlich so voll das No-Go. Also es passt einfach nicht zusammen.
Gerade das, was du als erstes meintest, ist finde ich voll der wichtige Punkt, dass es das Haus Gottes ist. Der Tempel ist so der Ort, wo Gott gesagt hat, so, ey, hier könnt ihr mich suchen. Hier wohne ich so. Das ist so der Ort, wo alle hingereist sind, sogar auch Nicht-Juden. Also Leute, die an Gott geglaubt haben, ihm opfern wollten, aber gar nicht von der Abstammung her Juden waren, die sind sogar aus fremden Ländern gekommen, um dort zu diesem Tempel zu kommen. Weil das so der Ort war, das war so der Ort, wo man Gott suchen konnte, wo man in seine Gegenwart sozusagen treten konnte. So. Und das ist jetzt auf einmal nicht mehr dieser heilige Ort, sondern ja, scheinbar werden da Tauben verkauft, da wird Geld gewechselt. Ich habe so ein bisschen gelesen, vermutlich war es so, also Tauben waren zum Beispiel Tiere, die man geopfert hat. Und Geld wechseln macht auch Sinn, weil für den Tempel, da gab es halt gewisse Währungen sozusagen, die der Tempel angenommen hat. Und wenn jemand von irgendwo herkam, sein Geld dabei hatte, der hat natürlich nicht seine ganzen Tauben die Reise schon mitgenommen, sondern konnte dann dort direkt das halt kaufen und sein Geld vorher wechseln und so weiter. Also es war sozusagen so ein bisschen so das Geschäftsding für den spiritual Trip. So. Also wenn man so hingehen wollte und so sein heiliges Erlebnis haben wollte, dann hatte man direkt all-inclusive vor dem Tempel schon alles, was man so brauchte. So. Aber das Ding ist, wie gesagt, das habe ich gelesen, das ist jetzt nicht, dass ich so ein Schlaukopf bin, in dem Tempel, da gab es so mehrere Bereiche. Und so der erste Bereich, das war so der Ort, wo die Nichtjuden auch hin durften. Das war so der Vorhof von denen, wo die Nichtjuden eben hin durften. Das heißt, dieser Ort, wo die da alle saßen und verkauft haben und Geld gewechselt haben und so weiter und wo teilweise Leute durchgerannt sind, einfach weil es der kürzere Weg von A nach B war, das war eigentlich der Spot, wo so alle Nichtjuden hin konnten, um Gott anzubeten. Also so, das war so deren heiligster Ort quasi von den Nichtjuden. Und die Juden, die da eh die ganze Zeit waren und vielleicht auch andere, haben diesen Spot so genommen, um halt Cash zu machen, um so ihr Geschäft für den Tempel so laufen zu lassen. Und deswegen sagt Jesus so, ey Leute, das heißt doch, das soll ein Bethaus sein für alle Völker. Nicht nur für die Juden, für alle Völker. Und was macht ihr? Ihr habt euren heiligen Spot. Ihr dürft noch in das Heiligste, aber hier vorne, da wo die Völker eigentlich nur sein können, das ist so der Space, wo ihr wie so Räuber einfach eure Geschäfte abzieht. So. Also, der Tempel damals, Gottes Haus, der Ort, wo man Gott nah sein konnte. Und weil es eben nicht der heilige Ort war, also weil die Menschen ihn eben so behandelt haben, war Jesus so sauer. Dann habe ich mich nochmal gefragt, so, okay, den Tempel, den gibt es ja heute nicht mehr. Was ist heute der Tempel? Was ist der Tempel heute? Was ist der Ort, wo Gott heute wohnt? Wenn damals der Tempel das Haus von Gott war, was ist heute Gottes Haus?
Hau raus, Sammy.
Hau raus. Alle sagen sich, warum ist es so einfach?
Unser Herz.
Unser Herz. Nein, ja, hast du zufällig irgendwie so ein Vers im Kopf oder irgendwie so ein Wortlaut, so eine Phrase, wie man es so kennt.
Ja.
Dann sag mal.
Hau raus.
Ich will in eurem Herzen wohnen.
Stimmt, Jesus sagt auch an einer Stelle, wenn ihr mich liebt und meine Gebote haltet, dann werden der Vater und ich zu euch kommen und bei euch Wohnungen machen.
Was ich sage.
Es gibt einen Vers, der steht in 1. Korinther 3, Vers 16. Da steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir, die Gläubigen, sind der Tempel. Und ich weiß nicht, man kann es ja irgendwie so ein bisschen so verstehen, so das ist so übertragen gemeint. So, ja, okay. So, wenn ich jetzt zu Amira sagen würde, so, ey Amira, ich liebe dich, so, du hast einen Platz in meinem Herzen. Richtig komische Formulierung, aber Amira ist ja nicht wirklich in meinem Herz. Also im Sinne von, dass sie da wirklich wohnt. Sie ist ja neben mir. Es ist, also, klar, sie ist mir wichtig und liegt mir im Herzen so, aber ist es so gemeint von der Bibel, wenn es heißt, wir sind ein Tempel, weil der Geist Gottes in uns wohnt? Ist es so im übertragenen Sinne? Oder ist es vielleicht mehr? Ich habe Bock, dass wir uns ein paar Stellen angucken, wo man halt sieht, so, ey, es ist nicht einfach nur im übertragenen Sinne gemeint, sondern es ist wirklich, dass der Geist Gottes in uns wohnt. So wortwörtlich, was es bedeutet. Wir gucken uns die Stellen einfach an und dann ja, gucken wir mal, was die sagen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sorry, ich würde euch ja anbieten, dass einer von euch lesen kann, aber ich glaube, für die Aufnahme.
Für euch Leute, für euch lieben Leute zu Hause.
Ist es besser, wenn ich hier direkt ins Mikro laufe. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Oder ich lese mal ab Vers 7. Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jetzt hier, kurz bevor Jesus in den Himmel aufsteigt, sagt Jesus zu seinen Jüngern noch, dass sie den Heiligen Geist empfangen werden. Und was sagt er genau zu ihnen? Was ist hier der Wortlaut in Vers 8? Was sagt Jesus? Sagt er einfach nur, der Heilige Geist wird in eurem Herzen wohnen? Oder was sagt er?
Dass wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, dass dann wir eben seine Kraft empfangen. Also dass
Kraft empfangen.
Sachen nach außen resultieren.
Ja, genau.
Und das, was danach halt auch dann steht, dass wir dann eben, also dass die Menschen dann davon erzählen.
Ja.
Und dadurch, also die Kraft ja. Halt dadurch kommt.
Ja, genau. Ich will auf dieses Kraftempfangen hinaus. Jesus spricht davon, dass seine Jünger Kraft empfangen werden. Das ist auf jeden Fall nichts, was irgendwie so erstmal dazu passen würde, wenn wir sagen würden, ja, das bedeutet im übertragenen Sinne wohnt Jesus in unserem Herzen so. Nein, Jesus spricht davon, wenn der Heilige Geist kommt und ich ihn schicke, dann werdet ihr Kraft empfangen. Können wir ein Kapitel weitergehen in Kapitel 2? Ich lese mal die ersten vier Verse von Kapitel 2. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, also sozusagen als dann halt das Pfingsten da war, da wo der Heilige Geist ausgegossen werden sollte, waren alle Jünger an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. falls man das auf der Aufnahme hinterher nicht hört, hier pfeift es aber die ganze Zeit richtig krass durch die Fenster wegen dem Sturm. Also genauso wie hier. Und plötzlich geschah es aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschien ihnen zerteilte Zungen, wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Da sendet Jesus gerade seinen Geist zu den Jüngern. Und was lesen wir? Was Was bewirkt das alles? Wie ist das wahrzunehmen? Woran sieht man, dass da wirklich irgendwie gerade der Geist Gottes kommt?
Da sind Kräfte am Werk.
Kräfte sind am Werk, ja.
Was eine Flamme über ihrem Kopf ist?
Eine Flamme ist über ihrem Kopf, ja.
Sie reden in anderen Sprachen.
Sie reden in anderen Sprachen. Man kann es hören irgendwie, das Brausen und so, ne?
Und es ist halt auch das, was der Heilige Geist ihnen hingab. Also es ist nicht nur irgendwas in irgendeiner Sprache, sondern sie hatten genau das, was der Heilige Geist ihnen gegeben hat.
Objektiv ist natürlich schwer zu verstehen, was sie jetzt genau gesagt haben, vielleicht. Wenn es eine andere Sprache ist. Also für mich jetzt vielleicht schwer zu verstehen.
Ja, aber also das liest man hinterher in der Apostelgeschichte, wie die Jünger auf fremden Sprachen reden. Und wie gesagt, es sind aus verschiedenen Ländern Leute nach Jerusalem gekommen und sie verstehen auf einmal auf ihrer Sprache, wie die irgendwie das Evangelium erzählen oder sowas. Und denken, hä, wie kann das sein? Also krass, der Heilige Geist bewirkt, dass sie auf einmal auf irgendeiner Fremdsprache reden. Keine Ahnung, wie das für die war, ob die so auch selber auf einmal die Sprache konnten oder nur in dem Moment einfach irgendwie sich sicher waren, was sie sagen sollen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir halten fest, als erstes haben wir von der Kraft gelesen. Jetzt sehen wir, was für eine Auswirkung diese Kraft hat. Und das ist auf jeden Fall nicht irgendwie im übertragenen Sinne so, dass der Heilige Geist irgendwie in ihren Herzen wohnt, sondern das ist Gottes Kraft, die auf einmal in ihm wirkt. Wir gucken nochmal weiter in Apostelgeschichte 8, Vers 14. Apostelgeschichte 8, Vers 14. Ich lese es nochmal vor bis 17. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, also damit sind die Leute in der Stadt Samaria gemeint, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hingekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren alle getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Hier ist den Jüngern eine Sache mega wichtig, als sie hören, ey, da ist so eine Stadt und da haben richtig viele Leute gerade das Evangelium gehört und sind zum Glauben gekommen an Jesus. Und ihnen ist eine Sache wichtig, warum sie hingehen und das machen. Was ist ihnen so wichtig?
Dass sie auch den Heiligen Geist bekommen.
Ja.
Wenn ich habe.
Ja. Dass sie den Heiligen Geist bekommen.
Ich weiß nicht, ob das unter anderem gleichzusetzen ist mit, dass sie halt wirklich auch vom Geist geleitet sind in dem, was sie dann auch weiterhin tun. Also dass sozusagen, dass es ja klar ist, dass das, was sie tun, halt auch von Gott kommt.
Ich denke, das geht damit einher. Also, dass der Heilige Geist in ihm wohnt und sie dadurch eben auch leitet. Ja, für die Aufgaben, die Gott für sie hat. Ich finde hier jetzt vor allem erstmal wichtig zu sehen, die Jünger, die den Heiligen Geist empfangen haben, fanden es wichtig, dass diejenigen, die zum Glauben kommen, genauso den Heiligen Geist empfangen. Es hat ihnen nicht gereicht, dass sie auch zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, sondern ihnen war wichtig, dass sie auch hingehen, für sie bitten, dass Gott ihnen auch den Heiligen Geist gibt. Wir blättern nochmal weiter. Apostelgeschichte 19. Kleiner Funfact zu der Geschichte eben. Das kriegt so ein Dude mit, so ein Zauberer. Und der kriegt mit, dass das auch irgendwie ganz schön krass ist, dass da so Simon und dass da Petrus und Johannes halt den Leuten die Hände auflegen, für sie beten, dass sie den Heiligen Geist kriegen und dass diese Leute dann wirklich vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und dieser Simon, der Zauberer, bietet ihnen dann Geld und sagt so, ey, hier nimmt mein Geld und gib mir dann auch diese Gabe, dass ich auch so das machen kann. Also scheinbar fand er es richtig krass und dachte, Digga, das muss ich auch haben. Apostelgeschichte 19. Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und Paulus sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sprachen: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatten, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Also nochmal ähnliche Situation wie das, was wir gerade gelesen haben. Paulus lernt Leute kennen, die gläubig geworden sind und fragt sie: Habt ihr denn auch den Heiligen Geist empfangen? Die sagen: Hä, wie? Wir wissen nicht mal, dass der Heilige Geist gekommen ist. Und dann: Ja, wie ist denn das? Worauf seid ihr dann getauft worden? Und so weiter. Und letztendlich lassen sie sich auf den Namen Jesus taufen und ja, Paulus bittet auch für sie, legt ihnen die Hände auf, bittet Gott darum, dass auch sie den Heiligen Geist empfangen, und es passiert. Und wieder lesen wir hier irgendwie von, ja, dass sie in fremden Sprachen reden und dass sie sogar weissagen. Also irgendwie, ja, Gottes Weisheit verkünden. Also, was müssen wir sagen, wenn wir sagen, wisst ihr denn nicht, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind? Ist das übertragen gemeint? Oder spricht es wirklich von der Kraft Gottes, die in uns wohnt? Ja, nur sie, ne? Zumindest nach den Versen, die wir gelesen haben. Ja, falls ihr da noch so ein bisschen weiter dem auf den Grund gehen wollt, ob das wirklich so seinen Stellenwert hat und nicht vielleicht doch irgendwie im übertragenen Sinne gemeint ist oder sowas, könnt ihr auch zum Beispiel nochmal Römer 8 lesen oder so. Da geht es auch darum. Ist jetzt nicht die einfachste Stelle, aber vielleicht habt ihr Bock, Römer 8. Und es ist eben tatsächlich so, dass Jesus mit seinem Geist in unserem Herzen wohnen möchte. Und so wie der Tempel damals eben dieser heilige Ort war, wo Gott gewohnt hat, wo man ihm nah sein konnte, so wohnt er jetzt in dem Herzen von den gläubigen Leuten. Und ich finde, das ist einfach eine mega krasse Botschaft. Überlegt mal, dieser krasse Gott, der die Welt geschaffen hat, der so heilig und mächtig ist, der will in mir wohnen, in dir wohnen. Ich hatte ja in der Vorbereitung schon die Chance, darüber nachzudenken. Und ich dachte so, ehrlich jetzt, in mir? Also, ich kenne mich und ich kenne mein Herz und ich kenne die Tiefen meiner Person und all das Dunkle und Finstere in mir. Und in mir will er wohnen? Ich find's krass. Es ist irgendwie atemberaubend, finde ich. Ich denke, es ist wirklich für jeden, so verstehe ich die Bibel und davon bin ich überzeugt, für jeden, der glaubt, dass Jesus sagt, ich will in dir wohnen, ich will mit meinem Geist in dir wohnen. Finde ich übelst krass. Finde ich aber mega wichtig. Ich weiß nicht, wir haben ja die Chance, hier in kleiner Runde ein bisschen zu teilen miteinander. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es ist für jeden auch ein bisschen unterschiedlich. Der ein oder andere hat das vielleicht so wirklich so erlebt und kann das irgendwie so an einem Ding so an einem Tag festmachen. Dem ging es vielleicht wie einem in der Apostelgeschichte und meinst so, ja, ich habe das richtig gemerkt, als der Geist Gottes in mein Leben gekommen ist. Vielleicht, ich glaube, es ist aber auch nicht irgendwie, dass man weniger den Geist hat oder sowas, wenn das nicht so in dieser eine krasse Moment war oder so, aber man trotzdem weiß so, ey, ich habe den Geist Gottes. Aber ich glaube, das ist irgendwie nice, sich auch darüber zu unterhalten. So, was bedeutet das für dich, dass der Heilige Geist in dir wohnt? Was bringt das für dich? Oder ja, vielleicht hast du sogar eine Story zu erzählen, so den Tag, an dem das passiert ist oder sowas.
So ein, zwei Mal oder schon ein bisschen öfter, das ist eher so was Banales, aber manchmal, wenn ich, keine Ahnung, für einen Frauenlobpreis oder so zu Hause irgendwie Lieder aussuche und sowas, und oft ist es so, dass ich gar nicht weiß, was sozusagen das Thema dann an dem Samstag oder so ist. Und dann, keine Ahnung, kommt man samstags dahin und spielt diese Lieder und in der Predigt geht es echt um voll die gleichen Themen und es passt irgendwie so alles zusammen und da merkt man so, ja, dass auch der gleiche Geist ist sozusagen in den anderen wie in mir und das ist irgendwie schon krass, dann so zu merken.
Also der Geist Gottes, der irgendwie einen führt, auch ohne dass man es vielleicht so richtig bewusst merkt und auf einmal merkt man zum Beispiel wie im Gottesdienst oder so, wie alle, die was mitgebracht haben, alles passt auf einmal zusammen, ohne dass es abgesprochen ist oder so. Ja. Für mich war es, dass ich auf jeden Fall das erste Mal so richtig den Frieden Gottes in meinem Leben halt so gemerkt hatte. So einfach echt, ja, also keine Ahnung, so die Ruhe und Sicherheit, die so mit Gottes Geist gekommen ist in mein Leben. Keine Selbstsicherheit oder sowas, sondern einfach, ja, irgendwie so eine Ja, einfach so ein Frieden. Ich, keine Ahnung, dieses Wort ist so abgekrabbelt irgendwie, aber ich finde, besser kann man es auch irgendwie nicht beschreiben. Ich zumindest nicht. Ich habe ein Interview gesehen mit dem Darsteller von der Jesus in dieser Serie The Chosen spielt. Und er wurde gefragt, was Jesus für ihn ist. Und er hat so ein, zwei kurze Sätze oder zwei Wörter oder so dazu gesagt und meinte dann, und er ist mein bester Freund. Und daran musste ich auch nochmal denken, so irgendwie so diese tiefe Beziehung, die das mit sich bringt, dass jemand sagen kann, ey, ich kenne Jesus, er ist mein bester Freund. Die Bibel sagt auch, dass der Geist Gottes uns hilft, die Bibel zu verstehen. Ohne den Geist Gottes würden wir, glaube ich, viele Sachen nicht richtig verstehen. Ja. Ich glaube nicht immer, und nicht ich glaube, ich weiß es ja bei mir selber, ich bin niemand, der jetzt irgendwie in Sprachen geredet hätte oder irgendwie so die Zungen gesehen hätte oder so das Pfeifen gehört hätte oder was weiß ich, ne? Und ich glaube, das ist auch nicht bei jedem so. Das heißt aber nicht, dass man den Geist Gottes nicht hat. Das heißt nicht immer, dass man so von irgendeinem Gefühl übermannt ist oder dass es so ein mega spirituelles Ding ist oder was weiß ich. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es, so verstehe ich die Bibel. Wie gesagt, da bin ich überzeugt, dass Jesus für jeden von uns seinen Geist hat, der in uns wohnen soll.
Manchmal legt er auch irgendwie so voll die Worte hin. Also ich hatte mal so eine Situation in der Uni, dass ich mit so zwei Mädels gesprochen habe und auf einmal kam das Thema Glauben auf und ich war voll innerlich eigentlich überfordert, weil ich voll nicht so die Redebegabte bin, vor allem nicht, wenn es um so ein persönliches Thema geht oder so ein krasses Thema, was oft abgelehnt wird von anderen Leuten. Und dann also habe ich irgendwie gefühlt hinterher so gemerkt, ich habe eigentlich gar nichts gemacht und auf einmal habe ich so von der Schöpfungsgeschichte bis Pfingsten so die ganze Bibel einmal zusammengefasst und es war irgendwie so eigentlich komplett nicht von mir und bin auch überhaupt kein Argumentationstyp und die Mädels haben dann so komische Fragen gestellt, die völlig sinnlos waren eigentlich oder die so für mich logisch waren. Das ist immer, also zum Beispiel hat die eine gefragt, hä, aber mit Adam und Eva, warum hatten die denn Bauchnabel? Und ich dachte so, hä, wieso sollen die einen Bauchnabel gehabt haben? Ja, diese ganzen Bilder. Und ich dachte, ja, das ist ihr Ernst. Und dann dachte ich so, Alter, ich bin halt voll der Dulli, was so angeht. Und Gott hat es einfach so vorbereitet, dass ich halt so dumme Fragen kriege, die ich halt beantworten kann.
Ja.
Das war mega nice. Ja. Das war halt überhaupt nicht ich, sondern das war halt komplett der Geist.
Ja, safe. Das ist so, dass Gott uns wirklich in manchen Situationen einfach genau das richtige Wort gibt zur richtigen Zeit.
Bei mir war das an Weihnachten so. Also ich habe nie, also wir haben so mit der großen Familie sowas gegessen und drei Tage hintereinander und so. Und es war nie so richtig der Glaube-Thema oder sowas. Und irgendwann habe ich halt einfach, weil am 24. oder so, wo noch nicht alle da waren, so meinem Cousin oder so, habe ich halt gesagt, ja, wir müssen noch beten. Weil wir es schon durch den ganzen Stress und so fast vergessen hatten. Und dann guckt er mich an. Wie? Du betest? Und ich war so, ja. Na dann los. Ich bete halt ungern vor Leuten. Also ja. Ich weiß nicht, ich kann das halt nicht. Ich mache es halt nicht so gerne. Und dann auch vor Leuten. Es war halt einfach komisch. Da habe ich einfach angefangen und es war irgendwie... Das war irgendwie schön. Und am nächsten Tag waren wir dann bei denen mit noch mehr Leuten. Und dann waren wir so beim Essen und dann hat auf einmal mein Cousin gesagt, ja, Sina betet.
Ja.
Und ich war so, Und dann war ich so unsicher und dann meinte auf einmal so meine andere Cousin, ja, oh ja, wie cool und sowas. Und mein Onkel saß so vor mir, starrt mich so an und hat es gar nicht verstanden. Und ich meinte so, ja, guck mal bitte weg.
Wir schießen jetzt alle unsere Augen.
Das ist alles so richtig cool und so. Und die haben sich alle dafür voll gefreut.
cool.
Waren voll begeistert und sowas. Und ja, war irgendwie.
Ja, ich glaube, das, das verändert uns ja auch. Also, dass Jesus in uns wohnt. Ich meine, den Tempel hat Jesus gereinigt, weil das war das Haus Gottes so. Hier muss Platz sein, dass man auch hier wirklich Gott suchen kann. Und genauso muss er natürlich unser Herz reinigen, ne? Erstmal alles rausholen. So. Das ist ja der Grund, warum er gestorben ist. Und das ist der Grund, warum wir natürlich als erstes verstehen müssen, ey, ich brauche diese Vergebung, ich bin ein Sünder. Als erstes brauchen wir es, dass wir zu Jesus gehen und er uns reinmacht. Quasi diese Tempelreinigung, die Jesus hier durchgezogen hat, dass er das bei uns macht, in unserem Herzen. Und ich habe es nötig, dass er das immer wieder macht. Aber ich glaube, dass wenn Jesus das eben macht und er ja in uns wohnt, dass das unser Leben verändert und dass es auch ja, nach außen hin sichtbar wird. Und das, was du gerade erzählt hattest, Sina, für mich war das mega wichtig, als ich noch nicht richtig geglaubt habe, irgendwie so andere Teens und ja, ältere Geschwister zu sehen, die so voll den Glauben hatten, auf einmal irgendwie gebetet haben und man hat so gecheckt, so ey, krass, die haben echt eine Beziehung so zu Jesus, so ey, da ist mehr, das ist nicht nur so irgendwie Theorie oder sowas, sondern da ist so, ja, das ist wirklich Leben in dem Ganzen. Und ich glaube, das ist auch einfach, da müssen wir uns, glaube ich, auch nicht schämen, einfach, ja, Gottes Geist auch einfach sichtbar in uns zu tragen, sozusagen, weil es ist, mich hat das früher so ermutigt, irgendwie das selber zu bekommen. Kennt ihr vielleicht auch.
Ja. Ich habe irgendwie, ist mir voll in der Situation klar geworden, dass Gott da irgendwie so krass in einem steckt oder da so spricht. Ich hatte irgendwie, als dann so richtig schwierige Entscheidungen mal waren in meinem Leben, wo es dann um sich, was mache ich jetzt nach der Schule oder ja, also jedenfalls so nach dem Abitur oder dann halt auch irgendwie beim Auszug, da hatte ich echt so richtig viele große Entscheidungen, wo ich echt nicht weiter wusste und ich hatte mir voll das Glück, dass ich da so dass ich da einfach Gott schon so gut kannte oder nicht gut kannte, aber irgendwie in solchen Momenten ihn so richtig, also vertrauen konnte und gemerkt habe, wie er da voll zu einem spricht, so als wäre er bei einem. Und so in dem Moment dachte ich so, okay, Gott spricht da jetzt zu mir von außen, aber jetzt würde ich auch irgendwie schon fast sagen, dass er da irgendwie mit mir war die ganze Zeit, mich in dieser Situation voll begleitet hat. Und keine Ahnung, wie vergleichbar wie, keine Ahnung, wenn so in solchen Filmszenen Leute in irgendeine Kirche gehen, weil sie irgendwas Gott hinlegen möchten und dann spricht Gott da zu denen, so habe ich das Gefühl gehabt, auch wenn ich draußen unterwegs war, hatte ich da diese Präsenz in diesen krassen Phasen zwischendurch immer wieder und habe gemerkt, dass mich das so übelst geprägt und voll zu mir gesprochen hat, also das Vertrauen dann da in Gott zu legen und da auch irgendwie Antworten bekommen zu haben und ja, das fand ich irgendwie immer richtig cool, also dass Gott einem da so persönlich da einfach auch nochmal begegnet, also mir begegnet ist.
Ja. Ja, das ist echt voll nice. Danke, dass du es noch erzählt hast. Ich habe jetzt hier eigentlich noch ein bisschen mehr auf dem Zettel stehen, aber das machen wir nicht mehr jetzt einfach, damit es nicht zu lange wird. Vielleicht die Sache finde ich noch wichtig, abschließend zu sagen, der Geist Gottes, das ist nichts, was ich mir irgendwie erarbeiten kann oder halt so irgendwie, ich mache den und den Ritus so und dann passiert das so. Das ist nicht so, keine Ahnung, irgend so ein Hexenwerk oder sowas, sondern das ist einzig und alleine Sache, die Gott uns schenken muss. Und er schenkt sie einem aber auch nur, wenn man das möchte. Also Gott vergewaltigt einen nicht und kommt irgendwie, ja, presst irgendwie seinen Geist in uns rein, obwohl wir das gar nicht möchten. So, ne? Aber finde ich wichtig noch zu sagen, es ist ein Geschenk von Gott, wonach wir uns aber ausstrecken können. Ja. Ich bete nochmal. Jesus, wir danken dir, dass du ja, in deinem Wort davon redest, dass es gut ist, dass du weggegangen bist, weil dadurch ja, du deinen Geist in die Welt geschickt hast. Herr, ja, und wie krass ist es, dass du, lebendiger Gott, in uns wohnst, Herr. Ja. Ich würde an vielen Tagen nicht mal mit mir zusammenleben wollen und du wohnst in mir, Herr. Ich möchte dich bitten, ja, reinige mich immer wieder. Denn, ja, wenn du nicht in mir wohnst, Herr, dann ist mein Leben, ja, ich kann es, glaube ich, nur so krass sagen, dann ist mein Leben nichts mehr wert, Herr. Ja, ich möchte dich bitten, dass du die Sehnsucht in uns groß machst, dass sie brennt in unserem Herzen. Die Sehnsucht nach dir, dass du unser Leben bestimmst und regierst. Herr, und bitte komm in unser Leben und komm mit deiner ganzen Fülle her. Ich möchte dich bitten, dass jeder, ja, der das hier vielleicht nachträglich hört oder so und es nicht kennt, ja, aber was sich danach sehnt, Herr, dass du ihm begegnest und ja, ihn siehst mit deiner Liebe, Herr. Ja, wir sind in allem so abhängig von dir. Und wir sind dir dankbar für deine Gnade. Ja, bitte segne den Abend, schenk, dass auch bei dem Sturm nichts Schlimmes passiert, Herr. Amen.
Amen.
Mm-hmm.